Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag heute im Nachrichtenstudio Kai Zeisberg.
Nachrichten.
Robert Fico stellt sich in Brüssel hinter Orbán. Kraftstoffpreise festgelegt, Abgabemengen für Landwirte geklärt. Außenminister Blanár zur EU-Integration des Westbalkans. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten erörterten am Donnerstag in Brüssel die Ukraine-Krise. Im Mittelpunkt standen dabei ausschließlich der blockierte Kredit für Kiew in Höhe von 90 Milliarden Euro und die Unterbrechung der Öllieferungen in die Slowakei und nach Ungarn über die Druzhba-Pipeline. Dies erklärte Ministerpräsident Robert Fico, dem zufolge in keiner Frage Fortschritte erzielt worden seien. Er bestätigte zudem, dass er die Schlussfolgerungen des Gipfels zur Ukraine nicht unterstütze und zeigte sich enttäuscht darüber, dass es der EU nicht gelungen sei, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einer sofortigen Inspektion der angeblich beschädigten Ölpipeline, deren Reparatur und schnellstmöglichen Wiederaufnahme des Betriebs zu bewegen. Er warf Zelensky außerdem unrechtmäßige Einmischung in den ungarischen Wahlkampf vor, um die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán zu stürzen. Dieser blockiert aufgrund des Streits um die Druzhba-Pipeline die Genehmigung des EU-Kredits für die Ukraine für 2026-27 sowie des 20. Sanktionspakets gegen Russland. Das Finanzministerium der Slowakischen Republik hat auf Grundlage eines Regierungsbeschlusses eine Verordnung zur Festlegung eines Sonderpreises für Kraftstoff für Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen erlassen. Der Preis für Dieselkraftstoff für diese Fahrzeuge wurde auf 1,826 € pro Liter festgelegt. Dieser Preis gilt ab Montag, 23. März. Bis dahin gelten die üblichen Preise. Dies teilte die Pressestelle des Finanzministeriums der Slowakischen Republik mit. Die Festlegung eines Sonderpreises wie auch andere im Zusammenhang mit den Vorschriften für Tankstellen beschlossene Maßnahmen ist zeitlich befristet. Das Problem, dass Landwirte für ihre Landmaschinen keine ausreichenden Mengen, etwa in Kanistern, mehr erwerben durften, sei durch das Wirtschaftsministerium mittlerweile gelöst, sagte Premierminister Robert Fico. Landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren zählen zu den besonders wichtigen Fahrzeugen, die von den Beschränkungen nicht betroffen sind. Landwirte müssen sich allerdings beim Tanken ausweisen. Die Integration der Westbalkanstaaten in die Europäische Union ist für die Slowakei eine strategische Priorität. Sie ist zudem eine zentrale Voraussetzung für die Stärkung von Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in Europa. Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanár am Donnerstag auf einer Konferenz zum Thema »Der Westbalkan und die Zukunft des Kontinents«. Er hob unter anderem die dynamischen Fortschritte Albaniens hervor. Seiner Ansicht nach müssen Länder, die Reformen vorantreiben, eine klare Perspektive auf eine Mitgliedschaft vor Augen haben. Ihr Erfolg sei auch eine Motivation für andere Staaten. In diesem Zusammenhang betonte Blanár, dass die Slowakei das Konzept der Gruppenerweiterung nicht unterstütze und einen individuellen Ansatz verfolge. Seiner Meinung nach sei es notwendig, am Leistungsprinzip festzuhalten. Die Arbeitslosigkeit in der Slowakei ist im Februar gesunken. Der Anteil der verfügbaren Arbeitssuchenden im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter stabilisierte sich im Februar 2026 bei 4,16% und ging damit im Vergleich zum Vormonat um 0,26 Prozentpunkte zurück. Dies gab der slowakische Arbeitsminister Erik Tomáš am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Nachrichten entstammen unter anderem Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die sogenannte Digitale Koalition hat am Donnerstag den 15. Jahrgang des Tests digitaler Kompetenzen für Grund- und Sekundarschüler sowie deren Lehrkräfte in der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen gestartet. Der kostenlose IT-Fitness-Test steht auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Dies gaben der Vorsitzende der Digitalen Koalition, Mario Lelowski, der Bildungsminister Thomas Strucker und der Minister für Investitionen, Regionalentwicklung und Informationstechnologie Samuel Migal bekannt. Die Pressekonferenz fand in der Fachhochschule für Elektrotechnik in der Halova-Straße in Bratislava Petrozhalka statt. Laut der Direktorin Iveta Šafránková hat sich die Schule zum Ziel gesetzt, ein Pilotzentrum für berufliche Bildung, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, aufzubauen. Projektleiter Lilovský erklärte, bislang haben 1 Million Teilnehmer an diesem Test teilgenommen, was ihn zum mit Abstand größten Test digitaler Kompetenzen macht. Es ist sehr erfreulich, dass der Test zum 5. Mal auch international angeboten wird. Die Tests sind in 2 Niveaustufen und verschiedene Bereiche unterteilt, von der Arbeit mit dem Internet und Sicherheit über Office-Anwendungen und soziale Netzwerke bis hin zu IT-Grundlagen, Problemlösung und Datenkompetenz. Bildungsminister Drucker betonte, dass die Slowakei zu den Ländern gehöre, die im Vergleich zu ihren Nachbarländern ein höheres Niveau an digitalen Kompetenzen bei jungen Menschen erreichen. Im heutigen Zeitalter, dem Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ist es für junge Menschen unerlässlich, über diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verfügen. Nicht nur das Bildungsministerium legt dabei großen Wert auf die Förderung von kritischem Denken und Problemlösungskompetenzen. Investitionsminister Migal zeigte sich überzeugt, dass dieser Test künftig auch in anderen Ländern Anwendung finden wird. Wir können Kindern zwar den Umgang mit sozialen Netzwerken und KI-Tools beibringen, die sie beim Lernen unterstützen. Doch zunächst müssen wir ihnen kritisches Denken vermitteln, damit sie die Informationen aus digitalen Quellen objektiv bewerten können. Das ist eine Aufgabe nicht nur der Lehrkräfte, sondern auch der Eltern. Das Projekt IT-Fitness-Test wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Entwicklung digitaler Kompetenzen zu fördern und deren Bedeutung für Studium, Beruf und Alltag aufzuzeigen und ein objektives Bild des aktuellen Stands dieser Fähigkeiten zu liefern. Der Test ist online verfügbar.
Dobrý den und ahoi, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim deutschsprachigen Magazin von Radio Slowakei International. Schön, dass Sie wieder auf unserer Welle sind. Heute treffen wir den Autoren und Fotografen Andrej Juricek, mit dem wir uns über das merkwürdige Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner Bratislavas zur gebauten Geschichte ihrer Stadt unterhalten. Und danach erinnern wir an den Schriftsteller Dominik Tataka, der sich als Dissident stets zwischen scheinbar unvereinbaren Welten bewegte. Nun wollen wir auch schon loslegen. Am Mischpult sitzt Romana Schundelikova und am Mikro begrüßt sie Jürgen Rendl. Wir wünschen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Er habe sein ganzes Leben seiner Heimatstadt gewidmet, sagt der Fotojournalist Andrej Juricek. Sinngemäß lautet der Titel einer seiner jüngsten Buchveröffentlichungen Bratislava moja láska, also Bratislava meine Liebe. Darin fängt der 1975 geborene Autor neben den Veränderungen und der oft versteckten Schönheit seiner Stadt auch das ein, was Bratislava seinen Besucherinnen und Besuchern lieber verbergen würde. Sein dokumentarischer Fokus richtet sich dabei auf einen Zeitraum von Mitte der 90er Jahre bis heute, also jene 3 Dekaden, in denen die Stadt ihr Gesicht vielerorts ziemlich radikal verändert hat. Viele dieser Einschnitte ins Stadtbild missfallen Andrej Juricek, den unsere Kollegin Ladislava Huzovicova getroffen hat. Die beiden beginnen ihr Gespräch beim merkwürdigen historischen Gedächtnis ihrer Heimatstadt.
My v Bratislave máme takú veľmi historickú Zvláštnosť, by som to nazval, možno je to aj historisch.
Wir in Bratislava haben eine ganz besondere historische Eigenart. Vielleicht ist es sogar ein historisches Merkmal der gesamten slowakischen Nation, das wir sehr schnell vergessen oder vergessen wollen. Als Österreich-Ungarn zerfiel und die Tschechoslowakische Republik gegründet wurde, war das Erste, was wir taten, die Symbole Österreichs und Ungarns zu zerstören. Wir hatten eine große Krönungsstatue von Maria Theresia in der Stadt. Wir zerschlugen sie mit Hämmern und verwendeten die Trümmer, um etwas Neues zu bauen. Dann kam der slowakische Staat und alles, was uns an die demokratische Tschechoslowakei erinnern konnte, verfiel oder wurde zerstört. Nach dem Krieg kamen die Kommunisten und sie zerstörten alles, was die Menschen daran erinnern konnte, dass es einst eine demokratische Tschechoslowakei gegeben hatte, dass hier schlichtweg kein Totalitarismus herrschte. Die Kommunisten hatten überhaupt eine sehr gleichgültige Haltung gegenüber alten Gebäuden. Anstatt ein Denkmal zu restaurieren, und ich spreche hier wirklich von Denkmälern, Renaissancehäusern, ganzen Vierteln unterhalb der Burg, rissen sie es einfach ab.
In der Gegend unter der Burg befand sich auch die neologische Synagoge von Bratislava, bis sie zusammen mit einem Großteil des ehemaligen jüdischen Viertels 1969 für das Großprojekt der neuen Donaubrücke weichen musste. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt betrachten den Abriss der Synagoge als einen Akt kultureller Barbarei des kommunistischen Regimes.
Sie stammte aus dem 19. Jahrhundert, aber sie wurde einfach abgerissen. Und wenn man etwas bauen wollte, wurde rücksichtslos alles dem Erdboden gleichgemacht, was im Weg stand. Dann kam der Regimewechsel. Wir haben Freiheit, Demokratie, eine Marktwirtschaft. Und trotzdem sehen wir, dass die Zerstörung weitergeht, dass wir wieder Dinge abreißen. Nicht nur ich habe das Gefühl, dass das, was die Kommunisten nicht zerstören konnten, jetzt abgerissen wird. Es tut mir aber auch leid, dass nun Symbole des Kommunismus zerstört werden. Wir tun wieder so, als hätte es den Kommunismus hier nie gegeben. Zum Beispiel haben wir ein riesiges Kulturzentrum im Stadtzentrum abgerissen, das Istropolis. Es war ein großes, ja monströses kommunistisches Gebäude mit allem drum und dran. Dort hingen auch Kunstwerke. Architektonisch war es ein sehr interessantes Gebäude. Da es den aktuellen Anforderungen an ein Kulturzentrum nicht mehr entsprach, haben wir es abgerissen. Ich sage immer, dieses monströse Gebäude wäre eine sehr gute Erinnerung daran gewesen, wie der Kommunismus war. Wenn beispielsweise jemals ein Museum totalitärer Regime eingerichtet würde, würde ich es im Istropolis-Gebäude unterbringen. Aber leider haben wir es bereits abgerissen. Ich denke, selbst jetzt, wo hier diese Wolkenkratzer gebaut werden, wird sie jemand in 20, 30 Jahren abreißen, weil sie als hässlich, unnötig oder, Gott bewahre, von schlechter Qualität empfunden werden.
Man könnte Bratislava auch als unkonventionelle Schönheit an der Donau bezeichnen. Eine gebeutelte Metropole, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschichte verloren hat. Und vielleicht einen Ort, an dem man besonders leicht ins Nostalgische verfallen kann. Andrej Djuricek.
Manchmal bin ich nostalgisch, ja. Manchmal erinnere ich mich wehmütig. Manchmal jammere ich wehmütig. Zum Beispiel haben wir auch das historische Gebäude der großen Bratislavaer Brauerei Stein abgerissen, die etwa 150 Jahre lang in Betrieb war. Ich verstehe, dass manche Dinge abgerissen werden müssen, aber wir haben nicht mehr so viele Denkmäler. Und ich denke, wir sollten den Ehrgeiz haben, so viel wie möglich von der kommunistischen Architektur zu retten. Zum Beispiel haben wir das große Prior-Kaufhaus im Stadtzentrum, daneben das riesige Hotel Kiew. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Aber ich denke, wenn ein Tourist die Gegend besucht, muss er sich so fühlen wie in dem Horrorfilm Hostel. Man fragt sich, wie es sein kann, dass wir einfach solche Narben im Stadtzentrum haben. Hässliche Plätze, hässliche Gebäude, obwohl sie unter Denkmalschutz stehen. Ich bin daher skeptisch, ob sie gerettet werden.
In den letzten Jahren bemüht sich Andrej Djuricek, wie er sagt, Bratislava so zu betrachten, als würde er die Stadt gerade erst kennenlernen. Er versucht, Kontroversen aufzuklären, Legenden zu entkräften und sucht nach Zusammenhängen in der Geschichte, Politik und Natur. Ihm scheint aber auch bewusst zu sein, dass er sich damit oft in eine Polemik begibt. sowohl mit jenen, die ihre Wahlheimat verachten, als auch mit jenen, die sich selbst als wahre Bratislavaer und Bratislavaerinnen bezeichnen.
V Bratislave ja si dovolím tvrdiť, že polovica ľudí sa tu nenarodila.
Ich wage zu behaupten, dass in Bratislava die Hälfte der Bevölkerung nicht hier geboren wurde. Und das belegen sogar die Statistiken der Mobilfunkanbieter. Dazu kommt etwa ein Fünftel der Menschen nur zum Arbeiten hierher. Das heißt, ein großer Teil lebt nicht hier, zahlt keine Steuern, hat keinen festen Wohnsitz oder fährt jeden Abend weg, um am nächsten Morgen wiederzukommen. Es ist daher schwierig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dies unser aller Bratislava ist. Und dass wir unser Bratislava alle so behandeln sollten, wie es sich eine Hauptstadt verdient, und daraus ein Schaufenster im besten Sinne machen.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Vor 10 Jahren erschien ein Album, das modernen Pop und slowakische Folklore auf so spannende und zugleich natürliche Art zusammenführte wie kaum zuvor. Es trägt den Titel Pust vo Pol und stammt von Katharina Malikova, die mit ihren düster-mystischen Kompositionen damals neue Maßstäbe setzte. Hören wir nun das Titelstück des Albums, das vom archaischen Namen eines einst kargen Fels beim mittelslowakischen Telgard inspiriert ist. Pust vo Pol. Es gab wohl nur wenige slowakische Schriftsteller, auf die die Bezeichnung Dissident so zutrifft wie auf Dominik Tataka. Und nicht zuletzt beherrschte er auch die Kunst des Schreibens wie kaum ein anderer Slowake. Geboren wurde er am 14. März 1913 in eine Bauernfamilie mit 7 Kindern im westslowakischen Dorf Plevnik Trenove. Zum Studium zog es ihn an die Prager Karls-Universität und später weiter an die Pariser Sorbonne, wo er sich der slowakischen und französischen Philologie verschrieb. Während seines Studiums begann er auch, sich als Literaturschaffender zu betätigen. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichte eine Zeitschrift seine beiden ersten Prosawerke »Reisen und erschütterte Seelen«. 1944 beteiligte er sich am slowakischen Nationalaufstand gegen die Besatzungstruppen der deutschen Wehrmacht. Und ein Jahr später erschien seine surrealistische Novelle »Panna Sázračnica«, »Wunderjungfrau«, in der er seine Ablehnung des klerofaschistischen Regimes der ersten slowakischen Republik Ausdruck verlieh. Zu jener Zeit war Tatarka ein überzeugter Mitstreiter der Kommunistischen Partei und besonders in den 1950er Jahren war er ein Apologet des Sozrealismus. In seiner Prosa dieser Zeit dominieren schematische Ideologisierung und didaktische Schilderungen des Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft. Der Literaturwissenschaftler Peter Seyerz:
Tatarka má takú predstavu obce Božej, ona najprv to bola nejaká komunistická spoločnosť, potom to bola taká spoločnosť nejaká socialistická.
Tatarka hatte so eine Vorstellung einer Gemeinschaft. Zuerst war es irgendeine kommunistische Gesellschaft, später eine sozialistische, und als er definitiv begriffen hatte, dass der Kommunismus eine Illusion und Fiktion ist, war es für ihn so eine kleine Gemeinschaft der vor allem tschechischen und tschechoslowakischen Intellektuellen und Dissidenten. Und diese letzte Vorstellung einer kleinen Gemeinschaft von Menschen, die zusammenhalten, ist vielleicht gerade für die heutigen Menschen sehr interessant.
1968 trat Tatarka gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Pakts auf. Ab diesem Zeitpunkt wurde er von der Staatssicherheit STB verfolgt und musste sich im Untergrund versteckt halten. Seine Werke nach 1968 wurden als Samizdate oder bei ausländischen Verlagen wie 68 Publishers herausgegeben. 1976 unterzeichnete er als einer von nur wenigen Slowaken die Charta 77.
Každý, kto ho popisuje ako človeka teda veľmi hrúcleho, s takými veľmi širokými, veľkými gestami, výborného rozprávača.
Jeder, der ihn beschreibt, spricht von einem sehr inbrünstigen Menschen mit sehr weiten, großen Gesten, einem hervorragenden Erzähler. Bestimmt war er auch ein Mensch, der leicht einer Illusion unterlag. Allerdings war er stets frei. Als er begriff, dass die kommunistische Welt, die er sich erträumt hatte, nur eine Illusion war und ihre Entsprechung in der Wirklichkeit schrecklich ist. Bis zu seinem Tod im Jahr 1989 hat er sich dieser Realität allerdings nie unterworfen und war gegenüber dieser Welt absolut immun und frei.
In seiner letzten Schaffensperiode, in der Tatarka nicht mehr publizieren durfte, schreibt er zunehmend literarische Fragmente, Traumbeschreibungen, Korrespondenzen und Tagebucheinträge. Die letzte Transformation in Tatarkas Autorenschaft war eine mediale. Seine autobiografischen Notizen aus den 1980er Jahren entstanden als Niederschrift von Tonaufnahmen. Damit kehrte Tatarka vor seinem Tod 1989 zu den mündlichen Ursprüngen der Literatur zurück.
Er hat sehr unter dieser Welt gelitten, denn er war an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Er durfte nicht publizieren und obwohl er ein sehr geselliger Mensch war, hat ihn kaum jemand besucht. Allerdings hat er seine innere Freiheit, die er sich geschaffen hatte, sehr konsequent bis ans Ende gelebt.
Dass diese innerliche Welt der Freiheit auch ein zweischneidiges Schwert sein kann, musste etwa seine Tochter Desana Tatarkova miterleben. Sie beschreibt ihren Vater als äußerst ambivalenten Menschen.
Konkrete Dinge wie Essen oder Geld existierten für ihn praktisch nicht, waren für ihn geradezu Peinlichkeiten. Er lebte, wie man sagte, in den Wolken. Er verkörperte ein seltsames Verhältnis zwischen seiner Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit sowie der Fähigkeit, bei anderen bestimmten Regungen wahrzunehmen. Diese Eigenschaften trafen in ihm allerdings auf ein unbändiges Verharren auf seiner eigenen Wahrheit. Für ihn gab es schlicht nichts anderes als das, was er seinem Wesen nach als grundlegend richtig betrachtet hat.
tak proste nič iné pre neho nebolo.
Vielseitig wie kaum ein anderer Autor hat Dominik Tatarka die slowakische Literaturlandschaft mit seiner ganz eigenen Note geprägt und dabei stets das Menschliche mit all seinen Licht- und Schattenseiten in den Vordergrund gestellt. Geht es nach dem Literaturwissenschaftler Peter Seyerts, hat Dominik Tatarkas Schaffen gerade auch deshalb bis heute kaum an Aktualität eingebüßt.
Tatarka nie je takým vzorom takého klasického kanonu slovenskej literatúry.
Tatarka ist kein Beispiel für den klassischen slowakischen Literaturkanon. Er ist keine dieser typischen monolithischen Figuren, die wie aus einem Guss scheinen und einen nationalen Mythos verkörpern. Er ist gerade aber in seiner menschlichen Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit interessant, aber auch in seiner Fehlbarkeit. Tatarka sagt ganz klar, dass ein Mensch fehlbar sein darf und dass er auch fehlbar ist. Und dass unfehlbare und fehlerlose Menschen nicht existieren, weshalb auch die Vorstellung von einem großen nationalen Monolithen falsch ist. Gerade auch deshalb ist Tatarka für mich sehr lebendig und sehr aktuell.
Pre mňa osobne ako Tatarka veľmi živý a aktuálny.
So, das war's auch schon wieder von uns aus der Rundfunkpyramide in Bratislava. Für heute verabschieden sich Romana Schundelikova an den Reglern und Jürgen Rendl am Mikro. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Majte sa dobre.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite: rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Stretol som mladú ženu, nadmieru vystrašenú. Vraj smiať sa už nie je pred kým. Vravím jej zahoď smútok, život hlási ďalší útok. Vzduch je občas pre každého riedky. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Vzácný môže sa stať aj to obyčajné. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Najviac vždy chučí to hriešne a nepoznané. Zlouca sa stala korisť, konverzácia v jazne. Mal by som už odísť. Nádej v očiach hasne, ako koniec každej básne. Čo novým začiatkom je vlastne. Srdce sa sklame a túžba je priveľká. Vediac, že to zvládne, nechal to Boh na človeka. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Vzácný môže sa stať aj to obyčajné. Thank you.
nadmieru vystrašenú.